Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der neue Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Maaßen, will den Geheimdienst auf Reformkurs bringen. Damit zieht er Konsequenzen, vor allem aus Ermittlungsfehlern in der Neonazi-Mordserie. Der 49-jährige Jurist wurde heute in Köln offiziell in sein Amt eingeführt. Maaßen ist Nachfolger von Heinz Fromm, der seinen Posten nach der umstrittenen Vernichtung von Akten vorzeitig aufgegeben hatte.
Er soll den Verfassungsschutz aus der schweren Krise führen. Hans-Georg Maaßen ist heute von Bundesinnenminister Friedrich offiziell in sein Amt eingeführt worden. Die erste Amtshandlung des neuen Behördenchefs, eine Bestandsaufnahme im eigenen Haus.
Wir müssen sehen, wo sind die Schwachstellen. Einige sind offenkundig geworden. Einige andere werden wir vielleicht in den nächsten Wochen im Rahmen der Bestandsaufnahme kennenlernen. Und dann müssen wir nachjustieren.
Kritik am Verfassungsschutz gab es zuletzt vor allem wegen der Pannen rund um die Ermittlungen zur NSU-Terrorzelle. Die Vernichtung von Akten und die schlechte Kommunikation zwischen einzelnen Behörden. Das Bundesinnenministerium arbeitet jetzt an einer Reform. Sie hat drei Eckpunkte. Der Verfassungsschutz in Bund und Ländern soll enger zusammenarbeiten und das Bundesamt seine Öffentlichkeitsarbeit verbessern.
Und der dritte wichtige Bereich, das ist die Innenorganisation, Umgang mit Akten. Wir haben ja da leidvolle Erfahrungen, aber auch Umgang und Qualitätscontrolling von V-Leuten.
Eine Mammutaufgabe vor allem für Maaßen. Er arbeitet seit 20 Jahren im Innenministerium und ist deswegen aus Sicht der Opposition nicht der richtige Mann für einen Neuanfang.
Das ist auch kein gutes Signal für die Sicherheitsbehörden des Landes, dass peu à peu die Sicherheitsbehörden enthauptet werden und die Führung ersetzt wird aus dem Küchenkabinett von Herrn Friedrich.
Viel Arbeit liegt vor dem Minister und seinem neuen Behördenchef. An der Umsetzung der Reform wird man sie messen. Das Konzept dazu soll im Herbst vorliegen.
Die Bundesregierung sieht die Konjunkturaussichten durch die Schuldenkrise deutlich belastet. Im Monatsbericht des Wirtschaftsministeriums ist von erheblichen Risiken und Verunsicherung die Rede. Zwar steht Deutschland derzeit mit einem kleinen Wachstum in Europa noch vergleichsweise gut da, Ökonomen rechnen aber damit, dass die Wirtschaft einbrechen wird. Deutschlands größter Stahlproduzent ThyssenKrupp bekommt die Turbulenzen bereits jetzt zu spüren.
Kaum hat er an Fahrt aufgenommen, steht er schon wieder. Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft ist gestoppt. Einige Unternehmen merken es früher als andere. Sie gelten als Stimmungsbarometer wie ThyssenKrupp. Der Stahl- und Technologiekonzern musste heute schlechte Nachrichten bekannt geben. Das Ergebnis im dritten Quartal des Geschäftsjahres ist im Vergleich zum Vorjahr um 80% eingebrochen.
Wir merken es immer bei den Werkstoffen als erstes, wenn unsere Kunden unsicher sind, wie sich ihr Markt nach vorne entwickelt. Wenn sie glauben, dass es boomt, dann gehen Sie eher in Vorleistung, kaufen Fitmaterial, damit Sie es auch rechtzeitig da haben. Und wenn Sie eben eher Sorge haben, dass es flach bleibt oder vielleicht gar um 1, 2, 3 Punkte zurückgeht, dann sind Sie eher zurückhaltend und kaufen erst kurzfristig.
Auch der Bundeswirtschaftsminister sieht mit Sorge in die Zukunft.
Die Dynamik lässt selber nach. Und da der bisherige Treiber auch für unser Wachstum die Binnenkonjunktur ist, zeigt es eben, dass wir hier mit einer Abkühlung selber zu rechnen haben.
Wirtschaftsforscher machen mehrere Gründe für die einsetzende Abwärtsbewegung aus.
Es wäre übertrieben zu sagen, dass die Eurokrise der Antreiber dieser Abschwächung ist. Wir haben ganz normale konjunkturzyklische Bewegungen, die sich da mischen. Und die Krise für sich genommen führt natürlich zu Verunsicherungen, führt dazu, dass vielfach auch Investitionsentscheidungen aufgeschoben werden.
Der ThyssenKrupp-Chef will mit einem zweiwöchigen Ideenpark in den Essener Messehallen den schlechten Zahlen trotzen. Mit über 100 Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Kultur sollen junge Menschen für Technik begeistert werden. Eine Investition, so hofft man, mit einer langfristigen Dividende.
Der Bundesgerichtshof hat die Musikbranche im Kampf gegen illegale Downloads aus dem Internet gestärkt. So müssen Provider die Kundendaten von Nutzern mitteilen, die Musiktitel unberechtigt in eine Online-Tauschbörse gestellt haben. Sonst wären die Rechteinhaber schutzlos gestellt, begründete das Gericht die Entscheidung. Im konkreten Fall ging es um wechselnde IP-Adressen, die nicht dauerhaft einem Nutzer zugeteilt werden. Steuerfahnder gehen jetzt offenbar dem Verdacht nach, dass Schweizer Banken Deutsche gezielt bei der Steuerflucht auch in andere Länder unterstützen, etwa nach Fernost. Nordrhein-Westfalens Finanzminister Walter Borjans hat solche Hinweise heute bestätigt. Nach Informationen der Financial Times Deutschland stammen sie aus internen Unterlagen der Schweizer Großbank UBS, die Nordrhein-Westfalen zusammen mit anderen Steuerdaten gekauft haben soll.
Steueroase Singapur. Zinsen und Kapitalgewinne sind hier steuerfrei. Auf die Verletzung des Bankgeheimnisses steht Gefängnisstrafe. Schweizer Banken sollen angeblich ihren deutschen Kunden helfen, hier ihr Geld vor dem Steuerabkommen in Sicherheit zu bringen. NRW-Finanzminister Norbert Walter Borjans bestätigte heute, dass er Hinweise darauf hat.
Wir erleben jetzt, dass die Beihilfe, die von Schweizer Banken geleistet wird, aufgedeckt wird. Also welche Formen angeboten werden geradezu, der Steuer in Deutschland zu entgehen.
Welche Bank das sein soll, sagte er nicht. Laut Financial Times Deutschland soll es sich um die UBS handeln. Die Schweizer Bank streitet das schriftlich ab. UBS bietet den Kunden keine Unterstützung bei Handlungen, die der Umgehung ihrer Steuerpflichten dienen. Und weiter: Wir verzeichnen seit der Ankündigung des Steuerabkommens keine Zunahme von Anfragen nach Vermögenstransfers in andere Regionen. Trotzdem, Kritiker glauben, dass das Abkommen Auslöser für eine Flucht in neue Steueroasen ist. Finanzminister Schäuble hatte es mit der Schweiz im vergangenen Jahr ausgehandelt. Aber erst ab kommenden Januar soll Schwarzgeld in der Schweiz pauschal besteuert werden. Da Steuersünder das Geld in der Zwischenzeit woanders parken, glauben Befürworter des Abkommens aus der CDU nicht.
Weil in dem Steuerabkommen auch vereinbart ist, dass die Länder, in die viel Geld von deutschen Besitzern transferiert wird, uns von der Schweiz genannt werden, sodass wir dann dort Nachforschungen anstellen können.
Allerdings muss der rot-grün dominierte Bundesrat dem Steuerabkommen noch zustimmen. Und daran könnte es im Herbst noch scheitern.
Der frühere algerische Außenminister Brahimi ist als Nachfolger für den Syrien-Sondergesandten Annan im Gespräch. Der gibt sein Amt nach erfolglosen Bemühungen um eine Waffenruhe auf. Brahimi mahnte den UN-Sicherheitsrat zur Einigkeit. Der Rat und die Staaten der Region müssten zusammenfinden, um möglichst schnell einen politischen Übergang in Syrien einzuleiten. Die Personalentscheidung soll kommende Woche verkündet werden.
Im Nordwesten Syriens gehen die Kämpfe offenbar weiter. Dieses Internetvideo soll Rebellen bei Gefechten mit Regierungstruppen zeigen. Nach dem Rückzug aus einem strategisch wichtigen Bezirk der Metropole Aleppo haben die Rebellen nach eigenen Angaben eine Gegenoffensive gestartet. Auch das soll Filmmaterial aus dem Internet belegen. Einen Angriff der Aufständischen auf den internationalen Flughafen will die Armee zurückgeschlagen haben.
Ägypten verschärft die militärische Präsenz auf der Sinai-Halbinsel. Am ägyptischen Grenzübergang zum palästinensischen Gazastreifen bei Rafah hatten Extremisten am Sonntag 16 ägyptische Soldaten getötet. Die Sicherheitslage auf der Sinai-Halbinsel ist in letzter Zeit immer schwieriger geworden. Militante Islamisten haben sich nach dem Sturz des ägyptischen Machthabers Mubarak offenbar Sicherheitslücken zunutze gemacht.
Heute ist es ruhig am israelischen Grenzübergang Kerem Shalom. Doch von der ägyptischen Seite ist immer wieder Gefechtslärm zu hören. Auch deshalb sind die israelischen Truppen in Alarmbereitschaft. Anfang der Woche hatten genau hier Terroristen die Grenze durchbrochen. Vorher hatten sie einen ägyptischen Militärposten bei Rafah angegriffen. Der Höhepunkt einer Reihe von Attacken in den letzten Monaten aus dem Sinai. Israel ist sehr besorgt. Diese Terrorgruppen, vor allem der islamische Dschihad, wollen Krieg zwischen Israel und Ägypten provozieren. Auch deshalb hat Israel Ägypten erlaubt, Truppen in den entmilitarisierten Sinai zu verlegen und auch Kampfhubschrauber einzusetzen. Das zeigt offenbar Wirkung. Gestern wurden mehrere Attentäter getötet und heute sollen mindestens 6 gesuchte Terroristen gefangen genommen worden sein. Es ist ein strategischer Wandel und eine Ironie der Geschichte. Die Zusammenarbeit zwischen Israel und Ägypten ist gerade besser denn je zuvor. Trotzdem baut Israel an seiner Südgrenze eine 260 Kilometer lange Grenzanlage. Denn zu unsicher ist die Situation auf dem Sinai, zu unberechenbar die Politik der neuen ägyptischen Regierung.
Mit großer Sorge blickt Israel hier über die ägyptische Grenze in Richtung Sinai. Denn seit dem Sturz der Mubarak-Regierung ist dort ein rechtsfreier Raum entstanden. Terroristen und Extremisten können sich ungehindert bewegen, kontrollieren ganze Gebiete und können auch Anschläge planen. Und das gefährdet Israels Sicherheit. Auch deshalb gibt Israel Ägypten volle Rückendeckung für die gerade stattfindende Militäroperation.
Vom Mars gibt es erstmals farbige Panoramabilder. Die Aufnahmen hat der NASA-Roboter Curiosity zur Erde geschickt. Es gilt als das bisher spektakulärste Bildmaterial vom roten Planeten. Bereits kurz nach der Landung am Sonntag hatte Curiosity Fotos geliefert, allerdings nur in Schwarz-Weiß.
Geröll inmitten einer Sandwüste. Und die Wissenschaftler geraten ins Schwärmen. Das ist die erste farbige Panoramaaufnahme, die der Mars-Rover zur Erde geschickt hat. Auch wenn sie den echten Farben auf dem roten Planeten wohl nur nahe kommen, die ersten Fotos belegen für die NASA, Curiosity ist auf dem richtigen Kurs. Die Kameras geben uns einen ersten Eindruck davon, wie das Terrain aussieht. Wir diskutieren jetzt, wie dieses Gestein, was wir dort sehen, entstanden sein könnte. Verblüfft sind die Experten über die Steine auf der Oberfläche des Roboters. Sie sind offenbar trotz der sanften Landung aufgewirbelt worden. Ein Hinweis darauf, dass Material auf dem Mars leichter ist als erwartet? Doch bevor das Hightech-Labor der Curiosity auch dazu mehr Fakten liefern kann, muss 2 Wochen lang jedes Gerät an Bord getestet werden. Curiosity benehme sich bisher tadellos, melden die Ingenieure im Kontrollzentrum stolz. Für die NASA steht viel auf dem Spiel. 2,5 Milliarden Dollar wird der Rover verschlingen. Auch deshalb werden die Wissenschaftler jedem neuen Bild, jeder neuen Überraschung vom Mars entgegenfiebern.
Der Achterruderer Christoph Wilke trägt die deutsche Fahne bei der Schlussfeier der Olympischen Spiele in London. Das gab der Deutsche Olympische Sportbund heute bekannt. Der 27-jährige Schlagmann hatte mit dem Paradeboot des Ruderverbandes Olympia Gold gewonnen. Deutsche Athleten konnten unterdessen weitere Medaillen holen. Nach den schweren Unwettern auf den Philippinen beginnen jetzt die Aufräumarbeiten. Die Wassermassen, die nur langsam abfließen, hinterlassen vielerorts chaotische Zustände. Rund um die Hauptstadt Manila sind die Straßen und Häuser mit Schlamm und Geröll bedeckt. Viele Gebäude sind zerstört. Mindestens 60 Menschen sind bei den heftigen Monsunregenfällen der vergangenen Tage ums Leben gekommen. Hunderttausende suchen derzeit Schutz in Notunterkünften.
In Spanien haben die Behörden wegen der extremen Hitzewelle für einige Teile des Landes die höchste Alarmstufe ausgerufen. In Cuenca, östlich von Madrid, kämpfen Löschmannschaften seit Tagen gegen Wald- und Buschbrände. Auch in Portugal, Italien und Griechenland gibt es bei Temperaturen über 40 Grad hunderte Brände. Die von einer Heißluftfront aus Afrika ausgelöste Hitzewelle soll nach Angaben von Meteorologen heute ihren Höhepunkt erreicht haben.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 11. August.
Das Hoch über dem westlichen Europa verlagert sich weiter nach Osten und sorgt morgen für meist freundliches, am Sonntag für allgemein sonniges Wetter. In der Nacht ziehen im Osten ein paar Schauer durch. Vereinzelt können auch Gewitter dabei sein. Sonst ist es teils wolkig, teils klar und weitgehend trocken. Morgen gibt es mal Sonne, mal Wolken. Gelegentlich können auch kompaktere Wolken durchziehen, häufig scheint aber die Sonne. Abgesehen von wenigen Schauern im Osten und Südosten bleibt es trocken. Der Wind weht aus Nord bis Ost und ist schwach bis mäßig, an der Ostsee auch mal frisch. Kommende Nacht kühlt es ab auf 14 Grad an der See und 7 Grad in der Eifel. Morgen werden am Rand des Erzgebirges 18 Grad erreicht, sonst meist über 20, ganz im Südwesten bis 27 Grad. Der Sonntag verläuft freundlich und trocken mit viel Sonnenschein. Erst ab dem Abend sind im Südwesten einzelne Schauer und Gewitter möglich. Am Montag und Dienstag im Osten und Nordosten meist sonnig, sonst neben Sonne einige Wolken und örtlich Schauer oder Gewitter.
Gegen 23 Uhr begrüßt Sie Tom Buro mit den Tagesthemen. Wir folgen der Spur deutschen Schwarzgeldes über Schweizer Banken nach Singapur und erinnern an die Jahrhundertflut an der Elbe vor 10 Jahren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.